Also wir hatten sehr wenig Angst vor diesem Thema, weil eigentlich machen die Modelle eigentlich bis heute auch nur Vorschläge. Und unser Ziel war immer zu skalieren, die Dinge skalierungsfähig zu machen, sowohl innerhalb der jeweiligen Sparte, aber dann auch die Übertragung oder die Übertragbarkeit sicherzustellen in andere Sparten. Also der Programmierer muss erstmal den Ingenieur verstehen. Und das ist die erste Schnittstelle, die wir abdecken müssen. Wenn man beispielsweise im Trinkwasser sieht, dass wir 90% der eigen erzeugten Energie tatsächlich in den Verbrauch kriegen, ist das immens. Auch unsere Mitarbeiter haben damals immer die Gedanken gehabt, nimmt die KI uns jetzt unseren Arbeitsplatz?
Kai im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viele Unternehmen stehen beim Thema künstliche Intelligenz ja noch ganz am Anfang. Da gibt es erste Ideen, vielleicht auch schon ein Pilotprojekt. Aber wie schafft man es dann, dass KI nicht nur ein einzelnes Experiment bleibt, sondern tatsächlich Teil der Unternehmensstrategie wird? In dieser Folge geht es um ein Unternehmen, das genau diese Frage schon vor vielen Jahren für sich beantwortet hat. Die Stadtwerke Trier setzen künstliche Intelligenz nämlich nicht erst seit gestern ein, sondern seit fast 20 Jahren ganz konkret im laufenden Betrieb, unter anderem in der Trinkwasserversorgung. Mein heutiger Gesprächspartner ist Helfried Welsch, technischer Prokurist der Stadtwerke Trier. Er verantwortet den Ausbau der regionalen Wasser- und Energieinfrastruktur in Trier und der Region. Die KI-Entwicklung bei den Stadtwerken hat er von Stunde 1 an maßgeblich begleitet und in ganz konkrete Anwendungen überführt. In diesem Gespräch erzählt er, wie aus ersten kleinen Projekten Schritt für Schritt eine umfassende KI-Strategie wurde. Dabei wird gut nachvollziehbar, wie sich einzelne Use Cases systematisch weiterentwickeln lassen, technisch, organisatorisch und auch kulturell. Es geht um Lernen im Betrieb, um Vertrauen in Daten und Modelle und um die Frage, wie man Mitarbeitende von Anfang an mitnimmt. Diese Folge zeigt, finde ich, super anschaulich, was möglich ist, wenn man einfach mal anfängt, erst klein denkt und dann konsequent weiter skaliert. Und jetzt geht's los. Ich hatte mir überlegt, für den Einstieg wollte ich Ihnen eine Frage stellen, die wir auch im Rahmen einer Umfrage neulich gestellt haben. Oktober letztes Jahr haben wir Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft gefragt, wie weit sie bei der KI-Nutzung bereits sind. Und bevor ich Ihnen jetzt das Ergebnis verrate, wenn Sie auf einer Skala von 1 bis 5 mal den KI-Reifegrad der Stadtwerke Trier einordnen müssten, wo würden Sie sagen, stehen Sie? Also 1 wäre, erste Ansätze sind vorhanden, noch ohne klare Priorität. Und 5 wäre Vorreiter. KI ist fester Bestandteil von Strategie und Aktivitäten.
Dann ist das, so wie Sie es formuliert haben, eine klare 5, weil die KI ist in allen unseren Strategien maßgeblich wichtig.
Ja, und das, ehrlich gesagt, habe ich mir das gedacht, dass die Antwort kommt. Ich habe es auch ein bisschen gehofft, weil es nämlich genau das zeigt, was ich bei Ihnen auch schon beobachtet habe bei den Stadtwerken Trier, dass Sie wirklich schon sehr weit sind. Die Umfrage, die wir gemacht haben, hat ein ganz anderes Bild ergeben. Da kam nämlich raus, also ein Großteil der teilnehmenden Unternehmen hat sich ganz klar noch in den Anfängen der KI-Nutzung verortet. Und also es kam auch ganz klar raus, die Chancen werden erkannt, aber ein Großteil, es waren hier über 60% haben sich in Stufe 1 und 2 eingeordnet. Also erste Ansätze sind vorhanden, noch ohne klare Priorität, oder 2 wäre, KI wird am Rande diskutiert, aber ohne konkrete Maßnahmen. Also das war so der Eindruck, den ich auch generell immer noch mitnehme, dass man da eben noch sehr vorsichtig ist. Umso spannender finde ich oder freue ich mich auf das, was Sie heute erzählen, weil Sie eben sicherlich viele Fragen und Gedanken schon durchlaufen haben, die andere Unternehmen sich jetzt erst gerade noch machen.
Ja.
Ich würde ganz gerne mal an den Anfang gehen, als Sie bei den Stadtwerken Trier begonnen haben, sich mit KI auseinanderzusetzen. Was war denn bei Ihnen der konkrete Auslöser, sich überhaupt mit KI zu beschäftigen? Können Sie das noch sagen?
Der konkrete Auslöser ist eigentlich schon ziemlich lange her. Wir haben mit den Stadtwerken Trier 2004 von unserer Mutter, der Stadt Trier, die Entwässerung übernommen und haben uns natürlich angeschaut, wie können wir dieses Thema modernisieren und auch nach vorne bringen, und haben ein ziemlich großes Studio drüber gelegt mit extern, aber auch vor allen Dingen auch unserem eigenen Know-how, und haben geschaut, wie können wir Energieeffizienz in diesem Thema verankern, und kamen ziemlich schnell mit Energieeinsparmaßnahmen ziemlich weit, haben aber dann festgestellt, es gibt noch immer sehr große Energiefresser auf diesem Klärwerk, wie beispielsweise die Biologie. Und ja, es ist recht einfach, wenn hinten in der Biologie es ziemlich stark blubbert, dann bedeutet das, dass ziemlich viel Energie in Form von Luft aus diesem Becken herausströmt. Und wenn man das beeinflussen kann, kann man mit Sicherheit natürlich die Energie der entsprechenden Turboverdichter beeinflussen. Und das war eigentlich der erste Punkt, wo wir mit einem kleinen Unternehmen, die hießen Aquatune seinerzeit, als kleine KI-Schmiede in Kontakt kamen und haben dort auf ein patentiertes Verfahren zurückgegriffen, welches mit künstlich-neuronalen Netzen versucht hat, den Lufteintrag in diese Becken zu optimieren, durch Messungen, durch Sauerstoffgehalt. Und wir haben es geschafft, mit diesem Modell den Lufteintrag wirklich zu verringern und damit enorme Mengen an Energie in diesen Verdichtern einzusparen.
Okay, aber wenn ich da kurz zwischengrätsche. Das heißt, der Treiber war, Energie einzusparen.
Damals der Treiber schon. War in diesem Schritt definitiv Energie einzusparen. Weil wenn wir jetzt gerade, und ich würde gerne heute ja dann auch sehr gerne von den am weitesten fortgeschrittenen Themen bei uns sprechen, das ist dann auch in der Abwasser- und in der Trinkwasserseite, und das sind eben auch die großen kommunalen Energiefresser in dieser kommunalen Aufgabe, und deswegen haben wir uns denen auch zuerst gestellt. Und dieser eine Punkt hat uns eigentlich dazu geführt zu sagen, wenn das so gut funktioniert, dass wir mit neuronalen Netzen und Modellen Prognosen erstellen können, die uns helfen, den Energieeinsatz zu minimieren, dann muss das eigentlich auch über das gesamte System funktionieren. Und dann haben wir damals mit teilweise wirklich großen Marktpartnern gesprochen, die aber unsere Idee zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich richtig verstanden haben.
Ja, das ist 20 so Jahre her, ne? 2004.
Ja, dann das fing so an, ich denke so 2007, 2008 wurden die Maßnahmen wirklich umgesetzt, und dann kam das immer stückweise mehr. Wir haben dann angefangen, alle Anlagen auch miteinander zu vernetzen über ein Glasfasernetz, welches wir im Hauptklärwerk aufgebaut haben, um auch schneller zu werden mit den Daten, und haben dann Stück für Stück Anlagen dazugenommen. Also wir haben Eigenerzeugung aufgebaut, wir haben PV-Anlagen auf die Dächer gebracht, haben eine Turbine im Ablauf in die Mosel eingesetzt, um eine grüne Eigenerzeugung aufzubauen. Die wollten wir natürlich optimiert im Verbrauch dann auch unterbringen. Und da haben die Prognosemodelle der KI oder der neuronalen Netze halt sehr bewährt.
Aber das interessiert mich wirklich, weil das schon so, also ja wirklich verhältnismäßig lange her ist. Es muss ja jemanden bei Ihnen gegeben haben, der gesagt hat, Leute, lasst uns das doch mal mit künstlicher Intelligenz probieren. Also der da auch so mutig war, weil das ist ja wo es bis heute Ressentiments gegen gibt oder wo es Ängste gibt, weil damit ja auch Risiken verbunden sind. Und irgendjemand muss ja auch als Person die treibende Kraft gewesen sein. Wissen Sie das noch, wer das war? Oder?
Ja, wir haben damals natürlich mit den Fachleuten auf dem Klärwerk, und treibend waren das tatsächlich unser Vorstand, der Arndt Müller und ich selbst, die wir da schon zu diesem Zeitpunkt in der Verantwortung waren, dieses halt eben umsetzen zu dürfen. Wir haben halt relativ schnell gemerkt, also wir hatten sehr wenig Angst vor diesem Thema, weil eigentlich machen auch heute an vielen Stellen, und da werden wir vielleicht mit Sicherheit nachher auch noch zu kommen, wenn es um die Themen mal der Sicherheit geht, machen die die Modelle eigentlich bis heute auch nur Vorschläge. Die Umsetzung erfolgt im Prozessleitsystem. Also unser Prozessleitsystem prüft noch immer, kann ich diese Vorschläge, die die KI oder die neuronalen Netze uns machen, auch tatsächlich umsetzen oder mache ich mir damit Probleme? Von daher, Ängste, glaube ich, waren bei uns da immer recht wenige vorhanden. Wir haben uns immer ganz gerne neuen und modernen Themen gestellt und die auch zur Umsetzung gebracht. Und ich finde auch, das hat uns immer sehr viel weitergeholfen. Wir haben immer, sagen wir mal, kleinere Teilprojekte als Ideen, als Pilot gefunden, an dem wir Sachen umgesetzt haben. Und unser Ziel war immer zu skalieren, die Dinge skalierungsfähig zu machen, sowohl innerhalb der jeweiligen Sparte, also wie eben schon gesagt, die Ausweitung dann auf diesen gesamten Klärprozess, aber dann auch die Übertragung oder die Übertragbarkeit sicherzustellen in andere Sparten, wie beispielsweise den Trinkwasserprozess oder heute in weitergehende energetische Fragestellungen in die Stromversorgung und dann auch die Skalierbarkeit in der Größe. Und das heißt, das würde ich Ihnen aber im Laufe noch gerne erklären.
Ja, weil Sie werden ja auch eben nicht von Tag 1 eine total ausgetüftelte KI-Strategie gehabt haben. Das heißt, ich höre raus, Sie haben sich schon überlegt, also A, in welchen Bereichen haben wir den größten Bedarf, Energie einzusparen? Und dann, also wie sind diese Use Cases entstanden? Haben Sie auch eben mit kleinen Use Cases angefangen? Und gibt es noch andere Kriterien, genau, nach denen Sie die ausgewählt haben? Oder?
Genau, ich würde jetzt vielleicht schon, könnten wir nämlich genau daraus, aus der Erweiterung auf dem Klärwerk ist parallel direkt die Übertragbarkeit ins Trinkwasser entstanden. Wir haben uns diesen Prozess der Wasserversorgung angeschaut und der war früher eigentlich immer so, bei allen Versorgern war der eigentlich so, man hat Wasser aufbereitet. In Trier ist das so, wir haben eine große Aufbereitungsanlage, eine moderne Ultrafiltrationsanlage, die das Wasser der Riveristalsperre, also ein Oberflächenwasserwerk, aufbereitet. Und es war schon immer so, dass man die Aufbereitung möglichst konstant gefahren hat mit den herkömmlichen Verfahrenstechniken, also eine Flockenfiltration, die läuft am besten Strich 24 Stunden. Jetzt ist uns aber klar, wenn wir schlafen, brauchen wir nicht so viel Wasser wie am Tag, wenn wir kochen, auf Toilette gehen und so weiter. Sprich, man hat das immer verteilt. Am Tag hat man die Kunden versorgt und nachts hat man die entsprechenden Speicheranlagen, die Hochbehälter, gefüllt. Jetzt ist aber das heutige System etwas anders. Wir bauen Erneuerbare aus, wir haben PV-Anlagen an und um unsere Anlagen, Wasserversorgungsanlagen herum, die natürlich Mittagsstrom produzieren. Und jetzt muss ich es natürlich irgendwie schaffen, die Stromproduktion mit dem Strombedarf übereinander zu bringen. Und wenn man, und das war damals der Schritt, den wir sowieso vorangetrieben haben, wenn man natürlich Erneuerbare ausbaut, eine Sparte in unserem Haus ist der Ausbau der erneuerbaren Energie und den Einsatz der erneuerbaren Energien auch in unseren Kundenprodukten, aber natürlich auch in unserem eigenen Bedarf. Und wie eben schon gesagt, Trinkwasserversorgung in Trier hat einen Bedarf von etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden an Strom pro Jahr. Und jetzt muss man ja versuchen, diesen zu optimieren. Und ja, ein großes Problem ist, wenn Sie Flächen haben, auf denen Sie beispielsweise eine PV-Anlage errichten können, entspricht das nicht immer dem Verbraucher. Heißt, wenn wir einen Hochbehälter haben, der vielleicht eine relativ große Fläche hat, auf der man auch eine PV-Anlage auf dem Dach und auf der Freifläche etablieren könnte, habe ich das Problem, dass ich dort meistens den Verbraucher nicht habe, denn der Verbraucher steht im etwas entfernteren Pumpwerk. Und dieses übereinander zu bringen, funktioniert dann optimal mit einer KI. Wir haben dann in diesem Prozess überlegt, was brauchen wir? Wir müssen eigentlich Modelle haben, Algorithmen, die uns prognosebasiert den nächsten Tag ermitteln. Heißt, wir haben Modelle aufgebaut, die die Versorgung, die Wasserversorgung abbilden. Sprich, wir haben ein hydraulisches Modell der Wasserversorgung abgebildet in den Algorithmen und die Modelle rechnen wir immer 24 Stunden nach vorne in den nächsten Tag. Heißt, wenn ich heute, ich nehme jetzt ein Beispiel, das zum Winter jetzt nicht so gut passt, aber wenn ich jetzt morgen 35 Grad habe, ist ein heißer Sonnentag, dann weiß ich ja, dass ich morgen viel Wasser zu dem und dem Zeitpunkt in den jeweiligen Hochbehältern in unserem Versorgungsgebiet befüllt haben muss, weil die Kunden das Wasser benötigen. Heißt, ich kann jetzt schon steuern, wann welche Mengen dort sein müssen. Das heißt, ich muss nicht heute Nacht diesen Hochbehälter befüllen, sondern ich muss sicherstellen, dass der morgen zum gewissen Zeitpunkt den Füllstand hat, dass ich sowohl die Kunden als auch noch einen Feuerlöschbedarf abdecken kann. Grundsätzlich ist ganz einfach gesagt, unsere Anlagen, unsere Verbraucher müssen dann eingeschaltet werden, wenn mir die erneuerbare Energie aus den eigenen Anlagen zur Verfügung steht. Und das ist dann das absolute Optimum, wenn ich die eigenerzeugte grüne Energie direkt im Verbrauch unterkriege. Das ist ja das Allerbeste, direkt im Verbrauch. Oder dann eben in einem übergeordneten Bilanzkreis. Also wir haben auch Bilanzkreise im Trinkwasser aufgebaut. Dieser Bilanzkreis sagt, wir versuchen unseren Strombedarf im Bilanzkreis möglichst weitreichend mit den eigenen grünen Energien auszuregeln. Das haben wir. Ja,
zwei Fragen. Also, weil Sie sagten, Sie haben ja diese Modelle entwickelt. Haben Sie die als Stadtwerke Trier selbst entwickelt? Also wer hat die trainiert, diese Modelle? Oder haben Sie da auf vorhandene Modelle zurückgegriffen und die dann eben mit Ihren Daten auftrainiert?
Ja, das ist jetzt die sehr weitreichende Frage und die ist auch sehr, sehr wichtig. Dann muss man...
Das ist ja auch eine Kostenfrage, immer, ne?
Ja, sagen wir mal, für mich fängt es immer... Also wir haben einen Partner. Wir haben einen Partner, mit dem wir die Programmierung der Modelle machen, in dem Fall die Firma Xylem. Wir haben dort ein Projektteam, die mit uns gemeinsam diese Themen vorantreiben. Spannend, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, wenn man sich solchen Themen stellt, ist, wir müssen es schaffen, das Ingenieur-Know-how, welches in der Versorgung da ist, vernünftig zu dolmetschen in das Programmierhirn. Also der Programmierer muss erstmal den Ingenieur verstehen. Und das ist die erste Schnittstelle, die wir abdecken müssen. Und dann kommt die zweite Schnittstelle, das ist die KI oder die Modelle, die mit dem Prozessleitsystem nochmal sich verstehen müssen. Und da gibt es halt eben auch noch extrem viele Punkte. Also ich kann ja eventuell einen Vorschlag machen aus der KI heraus, so müsste es sein. Wenn das aber physikalisch oder gar nicht möglich ist oder ich kann es aus irgendwelchen Pumpenschaltungen heraus gar nicht realisieren, dann muss das Prozessleitsystem immer hinten stehen und sagen, gute Idee, können wir so nicht machen. Und das ist dann auch der Punkt, wo die Modelle immer wieder trainiert werden müssen. Und Ihre Frage ist, wie kommt man eigentlich dahin? Ich glaube, das Wichtigste damals bei uns waren, und das ist bei jedem Versorger eigentlich so, wir haben eigentlich eine super Datengrundlage. Wir haben damals ein hydraulisches Modell in den Modellen, das unser hydraulisches System in den Modellen abgebildet. Spricht man ja oft von einem digitalen Zwilling. Und dieses dann abgebildete Trinkwassermodell unseres Versorgungssystems muss ja dann entsprechend bewirtschaftet werden von der KI. Und wir haben ja unglaublich viele Daten. Wir haben in unseren Archiven ja Daten, wie wir bewirtschaftet haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, damals unser Wasserwerksleiter, dem wir die ersten Prognoseergebnisse vorgestellt haben, der war sehr skeptisch. Das entspricht auch dem, wie Sie es am Anfang gesagt haben, man ist vorsichtig, ja. Und diese Skepsis konnten wir da relativ schnell auflösen. Oder die Prognoseergebnisse rein aus der Theorie waren so gut, dass wir sie haben verifizieren können mit den echten Daten, mit den Archivdaten. Also wir haben quasi simuliert, das System hat errechnet, wie würde ich auf bestimmte Bedingungen die Bewirtschaftung dieses Versorgungssystems vornehmen. Und diese Simulation konnten wir dann abgleichen mit echten Archivdaten. Das heißt, wir wurden automatisch sicherer.
Ja klar, das ist ein gutes Gefühl. Ne? Haben Sie denn die Daten irgendwie noch vorbereiten müssen? Also weil oft sind Daten ja vielleicht nicht unbedingt genauso aufbereitet, wie man sie dann braucht. Oder es gibt vielleicht Lücken oder es gibt ungepflegte Daten oder so. Also oder war das tatsächlich alles schon so da, wie Sie es nutzen konnten?
Also wir haben bei der SWT zum einen ein rund um die Uhr besetztes Light Center 24/7. Dort haben wir unser zentrales Prozessleitsystem. Dort laufen die Daten auf und werden auch in einem Archivierungssystem abgelegt. Also jegliche Daten bis hin zum Spülzyklus eines Filters, sodass wir eigentlich eine Unmenge an Daten haben, die wir auch viel genauer auswerten konnten und in dem System nutzen konnten. Das haben, glaube ich, sehr viele Versorger so eigentlich vorliegen. Und dieser Datenschatz ist halt eben elementar, um solche Systeme dann auch wirklich voranbringen zu können. Aber das ist noch nicht alles. Ich glaube, dann kommt der nächste Schritt. Ich weiß das noch sehr gut. Wir haben das System in Betrieb genommen und haben gesagt, na, dann leg mal los und haben parallel rechnen lassen und Bewirtschaftungsvorschläge erarbeiten lassen. Und ehrlich gesagt, wenn wir die am Anfang wirklich umgesetzt hätten, hätten wir ein relatives Chaos produziert. Aber das ist dann der Punkt, wo die Modelle halt einfach auch immer wieder trainiert werden müssen. Also das hört nicht auf. Sie werden kein Projekt beginnen, werden dieses Projekt abschließen und sagen, juppie, jetzt funktioniert ja alles. Wir sind nach wie vor, wir haben 2014 haben wir unsere klimaneutrale Trinkwasserversorgung auf den Weg gebracht oder haben dafür auch einen Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz bekommen, über den wir uns sehr gefreut haben. Aber seitdem wurden die Modelle immer weiter trainiert. Also wir sind immer näher rangekommen an ein Optimum.
Also bis heute wird heute auch noch trainiert. Jetzt dieser ja schon lange genutzte Use Case, eben, der wird trotzdem immer noch, arbeiten Sie immer noch dran.
Ja, genau. Wir sind derzeit dabei, dieses Modell zu skalieren in ein großes Projekt in der Westeifel, wo wir ein Verbundsystem aufgebaut haben, ein Projekt, wo wir ein Leitungsnetz von über 140 Kilometer Länge in der Westeifel aufgebaut haben und dieses System, was wir in Trier mit 20 Hochbehältern aufgebaut haben, erweitern wir derzeit in die Eifel auf ein Modell mit über 20 Gewinnungsanlagen, 90 Pumpwerken, 4000 Kilometer Netz und 130 Hochbehälter.
Okay, das hört sich wirklich nach einer großen Dimension an. Wie ist denn das mit der Rechenleistung? Also die Frage fällt mir da natürlich direkt ein. Braucht man mehr Rechenleistung auch für solche, dann, also wenn man das so groß skaliert?
Jetzt tut es mir fast ein bisschen weh, dass wir solche Themen ein bisschen runter... die Rechenleistung, glaube ich, für ein Sprachmodell oder eine Gesichtserkennung oder sowas ist wahrscheinlich deutlich höher als die, die für unsere Algorithmen zur Verfügung stehen. Ich glaube, so komplex ist das noch nicht mal, was wir da tun, wenn man das mal daher unterm Strich sieht.
Laufen die Sachen eigentlich bei Ihnen auf eigenen Servern oder haben Sie die in der Cloud? Also das ist ja auch immer so eine Sicherheitsfrage, ne, wo man sowas implementiert.
Genau. Wir haben einen eigenen Server, auch einen eigenen Rechner abgekoppelt in unserem abgekoppelt von unserem Prozessleitsystem, der dann wirklich separat Bewirtschaftungsvorschläge macht und diese dann ans Leitsystem übergibt über eine eindeutige Schnittstelle. Und wenn wir vielleicht auch noch später im Skalieren auf die Eifel kommen, sehen wir auch noch, wie wir dieses Thema von der Datensicherheit auch über eigene Glasfasern abbilden.
Okay. Mhm. Sie sagten ja schon, dass der Mensch aber immer noch bei Ihnen eine Rolle spielt. Das heißt, Sie haben bei allem, was Sie mit KI tun, immer noch am Ende den Menschen, der die eigentliche Entscheidung trifft? Oder gibt es auch bestimmte Dinge, die die KI wirklich schon entscheidet?
Das ist genau der Punkt. Am Anfang haben wir in unserem Leitcenter die Bewirtschaftungsvorschläge machen lassen. Ich glaube, das haben wir über 3 Monate gemacht. Und die Kollegen haben insbesondere im Nachtdienst dann wirklich händisch dokumentiert, welche Dinge sind da vorgeschlagen worden und wie hätten die das selbst gemacht. Für mich war immer letzten Endes die Erkenntnis, die sich dann ergeben hat, nachdem die Systeme immer besser wurden, eigentlich die, dass der Mensch, und wir haben zum Beispiel 6 Leute, die dort die Bewirtschaftung des Systems bis dann begleitet haben, und jeder hat die Bewirtschaftung eigentlich händisch anders vorgenommen. Der eine hat ein bisschen mehr Angst, der andere braucht ein bisschen weniger Sicherheit. Die KI hat den Vorteil, wenn wir die Modelle weiter trainieren, die macht den Fehler ja idealerweise nur einmal. Ja, und das darf man nicht unterschätzen. Und für mich war immer wichtig, auch unsere Mitarbeiter haben damals immer die Gedanken gehabt, nimmt die KI uns jetzt unseren Arbeitsplatz?
Welch total wichtiger Punkt, ne?
Ja, ja, natürlich ist das auch nicht so. Wenn die Bewirtschaftung des Systems einfach komplexer wird, dann hört es irgendwann auch auf, dass ein Mensch das machen kann. Und wenn wir, wie ich eben gesagt habe, ein System skalieren wollen, ich kann vielleicht noch 20 Hochbehälter bewirtschaften, aber 140 sicherlich nicht mehr. Und das ist dem System ja mehr oder weniger egal. Die Rechenleistung ist da verhältnismäßig klein für.
Mhm. Vielleicht können wir da kurz einen Abstecher hinmachen, aber das finde ich halt auch ein total spannendes Thema, die Skepsis von Mitarbeitenden. Wie sind Sie denn damit umgegangen, wenn da eben solche Ängste gekommen sind, oder nimmt die mir jetzt den Job weg? Haben Sie da haben Sie dann sich mit denen hingesetzt, Gespräche geführt, oder haben Sie da richtig Formate auch entwickelt, um eben auch diesen damit verbundenen Kulturwandel zu begleiten?
Also im Laufe der Zeit arbeiten natürlich immer mehr Mitarbeiter an diesem System und um dieses System herum mit. Und man sieht ja die Entwicklung, man sieht die positiven Effekte. Wenn man beispielsweise im Trinkwasser sieht, dass wir 90% der eigenerzeugten Energie tatsächlich in den Verbrauch kriegen, ist das immens. Und das ist ja ein wirtschaftlicher Effekt, den wir erzielen in unseren Sparten. Und dann merken das natürlich die Mitarbeiter auch in der Breite, dass das wirkt. Und wenn man dann diese Themen auch skaliert und die schaffen Mehrwerte, damit nimmt man die Ängste. Und man muss natürlich immer weiter an diesen Themen auch arbeiten. Ich habe zum Beispiel genau morgen in unserem Leitcenter einen Vortrag, wo ich den Mitarbeitern jetzt nochmal erläutere, wo wir stehen und wie wir die Modelle jetzt in Eifel und Hunsrück weiterentwickeln und was auf sie in den nächsten Monaten und Jahren auch zukommen wird. Also dieses Mitnehmen der Leute ist natürlich extrem wichtig, weil sie müssen einfach dafür sorgen, dass diese Ängste genommen werden.
Und mittlerweile ist es ja sogar Pflicht, die Schulung zum Thema KI. Haben Sie das auch schon immer gemacht, irgendwie Schulungen angeboten, gerade auch für die Mitarbeitenden beispielsweise in der Leitwart oder so, die dann auch mit den Systemen in Berührung gekommen sind?
Nee, wir sind ja auch als, sagen wir mal, wir sind als Betreiber kritischer Infrastruktur ja schon seit vielen Jahren auch zertifiziert. Wir nutzen natürlich über die komplette Kette, haben wir da entsprechende Schulungen, die wir regelmäßig vorantreiben. Und da gerade auch aus dem Bereich des Leitzenders, da kommen auch Mitarbeiter, die in dem Prozess tatsächlich auch wirklich mitarbeiten. Also ein Sicherheitsmanagement in der IT-Branche, da arbeitet der Abteilungsleiter aus dem Leitcenter effektiv mit. Von daher, wir haben eigentlich eine Kette von den, sagen wir mal, Ingenieuren, von den Menschen vor Ort im Prozess über die Datenübertragung, sprich die EMSR-Technik bis in die Prozessleittechnik und die KI. Das ist ja letzten Endes ein System, und das ist schon eine breite Masse an Mitarbeitern, die mittlerweile in diesem System mitarbeitet.
Haben Sie denn auch, also Sie sagten ja vorhin, Sie arbeiten mit einem externen Partner, aber haben Sie jetzt auch in-house so richtige AI-Kompetenz? Also dass es wirklich Fachleute gibt, die sich auch tiefer mit den Methoden oder Verfahren von KI auskennen und die jetzt eben zusammen mit dem Partner arbeiten? Mhm.
Ja, das ist natürlich so. Das gilt eigentlich, das sehe ich immer wieder, das gilt eigentlich ja, für alle Prozesse, ne? Ihr Auftragnehmer oder Partner kann nur so gut sein, wie das, was Sie auf der anderen Seite dem entgegenstellen. Das ist, wie eben gesagt, wir fangen damit an, dass wir entsprechendes Know-how aus den Prozessen dem Programmierer erläutern müssen, so dass er versteht, was wir brauchen. Und das ist der erste Punkt. Wenn es da schon nicht läuft, dann kann es ja nicht funktionieren, ne? Also der Programmierer muss letzten Endes den Prozess verstehen. Und wir haben auf unserer Seite mittlerweile über die vielen Jahre in den verschiedenen Sparten, in denen wir KI auch vorantreiben, überall, ja, wie soll ich sagen, Key-User, Spezialisten, die direkt mit den Partnern auf der anderen Seite, mit den Programmierern im Kontakt stehen.
Mhm. Ja, weil das habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass das eigentlich ein total interdisziplinäres Thema auch ist, KI, ne? Also dass man wirklich abteilungsübergreifend und dann eben gegebenenfalls noch mit dem externen Partner wirklich sehr eng zusammenarbeiten muss, damit das alles gut ineinander greift und funktioniert.
Mhm.
Ja. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen über das Thema Sicherheit nochmal reden, haben Sie ja vorhin auch schon angedeutet. Und eben, weil Sie auch sagten, wir arbeiten ja hier im Bereich der kritischen Infrastruktur. Ist das, was Sie tun, gehört das schon in diesen Hochrisikobereich jetzt auch? Also es gibt ja den AI Act und da gibt es ja diese Risikoklassen. Weiß nicht, haben Sie das, müssen die Unternehmen ja jetzt anfangen umzusetzen. Beschäftigen Sie sich schon damit, mit dieser Risikoklassifizierung, und gibt es Dinge bei Ihnen, die da reinfallen in diese Hochrisikogruppe?
Also ich sag mal, wir haben uns mit dem Thema eigentlich immer schon beschäftigt. So, ich habe eben den Verweis gemacht, das Skalieren in die Westeifel. An diesem Beispiel möchte ich Ihnen unsere Vorgehensweise vielleicht erläutern. Wir haben in der Westeifel mit vielen kommunalen Partnern eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, die Landwerke Eifel. Und mit dieser Landwerke Eifel setzen wir ein übergeordnetes Verbundsystem um. Dort werden die Anlagen der Wasserversorgung miteinander vernetzt, so dass wir übergreifend alle Partner möglichst klimaresilient, auch zukunftssicher versorgen können. In allen Trassenabschnitten, die wir in der Eifel verlegt haben, haben wir auf über 140 Kilometer Leerrohrpakete verlegt, und in diese Leerrohre haben wir Glasfasern eingeblasen und uns steht ein eigenes Glasfasernetz in der Westeifel zur Verfügung. Jetzt werden sukzessive, und da sind wir gerade in der finalen Umsetzung, da werden wir im März mit fertig sein, alle Anlagen an einer eigenen Glasfaser hängen. Die EMSR oder Fernwirktechnik wird Daten über die eigene Glasfaser in unser eigenes klimaneutrales Rechenzentrum hier in Trier senden, von dort über eine eigene Faser in unser Leitcenter und dort im Prozessleitsystem abbilden. Ich glaube, das ist kein total abgekapseltes System, aber es ist ein Höchstmaß an Sicherheit, das wir an der Stelle generiert haben. Und das ist uns auch wichtig. Und auch in die KI soll ja niemand rein. Also der Prozessrechner steht neben dem Leitsystem, erarbeitet seine Prognosen und gibt sie ins Leitsystem rein. Wir versuchen natürlich mit, es ist kein System, ist unüberwindbar, da sind wir sicher, aber wir haben ein Höchstmaß an Sicherheit hergestellt mit dieser Art der Vorgehensweise. Das war uns immer wichtig.
Also weil sie ein relativ autarkes System für sich geschaffen haben einfach, ne? Habe ich jetzt so verstanden. Trainieren Sie, das hat nochmal mit dem Training zu tun, aber auch mit dem Thema Sicherheit, weil viele haben natürlich ja auch Angst vor Cybersicherheit-Attacken. Jetzt sind ja die Angriffsmöglichkeiten auf KI durchaus ein bisschen anders als normale Cyberangriffe. Also es geht ja in der Regel nicht unbedingt um Angriffe nur auf die Infrastruktur, sondern die Modelle selbst könnten angegriffen werden durch Manipulation oder so. Wie gehen Sie damit um oder wie sichern Sie sich dagegen ab?
Das war in allen unseren Prozessschritten immer eine wichtige Grundvoraussetzung. Die KI oder die Modelle, die bilden, die geben eine Prognose ab. Wenn die KI wegfällt, dann passiert nichts, dann fällt die gesamte Versorgung nur wieder auf das Prozessleitsystem zurück. Also sie fallen eigentlich nur zurück auf die, sag ich mal, ursprüngliche Bewirtschaftung, haben die Vorteile nicht mehr, die sie generieren durch die Prognosemodelle der KI. Heißt Energieeinsatz, Bewirtschaftung nach Kriterien wie Qualität, Quantität, alles, was sie letzten Endes in die Modelle reinbringen, fällt natürlich dann weg. Aber die Versorgung muss sichergestellt sein.
Das heißt, selbst ich stelle mir das jetzt so vor, also selbst wenn dieses Modell eben durch minimalste Veränderungen so ganz langsam schleichend anders prognostizieren würde oder nicht mehr richtig prognostizieren würde, dass sie es vielleicht gar nicht direkt merken, aber irgendwann, das wäre dann alles noch nicht so schlimm, beziehungsweise irgendwann würden sie es merken, wenn eben der Nutzen wegfällt.
Ja, ist etwas konstruiert, aber ja, ich sag mal so, da würde ich mal sagen, ist die Wasserversorgung doch eher ein trägeres System, ja, also ja. Mir fällt jetzt da kein Szenario ein, welches da so über einen langsamen Prozess zu einem Chaos führen würde, ja.
Vielleicht sind diese Manipulationsgeschichten dann auch eher relevant, wenn es um Entscheidungen geht, welcher Kunde wird beliefert oder wir haben nicht mehr so viel, wen schalten wir jetzt ab bei Energie oder so, ne? Dann ist sowas vielleicht noch, hat es noch mehr entscheidende Auswirkungen hinten raus, als jetzt bei so einem reinen Prognosemodell.
Ja, wahrscheinlich schon. In unserem Prognosemodell, was jetzt die Eifel angeht, wollen wir ja auch nochmal, weil Sie sagen, Mengen oder wann schalten wir wen ab. Da ist auch genau das ist eigentlich ein Thema in diesem Modell, weil wir haben in Trier ja gestartet, haben dieses Modell basierend auf dem Energiebedarf ja vorangetrieben, wie ich eben erläutert habe, und haben es dann geschafft, eben die Eigenerzeugung so weit nach oben zu treiben. Beim Skalieren in die Eifel haben wir nicht nur den Größeneffekt, sondern auch noch erweiterte Aufgaben. Wir haben die Variablen der Bewirtschaftung neben der Energie auch noch die Quantität, also die Ressourcenverfügbarkeit des Wassers, als auch die Qualität, weil wir haben eventuell Mischbarkeitsthemen. als natürlich auch den Preis, wenn sie verschiedene Gewinnungsanlagen zur Nutzung heranziehen. Nutzen sie natürlich auch im Sinne des Verbrauchers den günstigsten Preis aus der Anlage. Und aus dieser Gesamtgemengenlage entsteht dann nochmal eine erweiterte Prognose, macht dieses System nochmal ein bisschen komplexer.
Wie ist denn der KI-Einsatz von Ihren Kunden angenommen worden? Also ich weiß nicht, inwieweit Sie das kommuniziert haben, aber es könnte ja sein, dass da auch Ressentiments da waren oder dass das dann auch das Gefühl entsteht, ist das denn jetzt so? Also gab es da kritische Nachfragen oder vielleicht auch von Seiten der Kommune oder so?
Also ich würde mal sagen, ich glaube, dass wir da ein paar interessante, innovative Themen mittlerweile haben auch vorstellen dürfen. So haben wir 2020 für dieses Modell der KI-optimierten Trinkwasserversorgung einen Nachhaltigkeits von ZFK Nachhaltigkeits-Award bekommen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass dort sowohl aus dem Kollegenkreis als auch bei uns hier, bei unseren Kunden, wo natürlich auch in der lokalen Presse berichtet wurde, haben wir aus unserer Sicht ein super Feedback bekommen. Also ich glaube, dass viele Kunden auch stolz sind, dass wir hier mit den Stadtwerken Trier nicht ganz schlecht dastehen, was innovative Projekte angeht.
Aber im Prinzip haben Sie damit ja jetzt auch nochmal einen weiteren Nutzen genannt. Also weil klar, der ursprüngliche Treiber war Energieeffizienz, also Ressourcen einsparen, Energie einsparen und damit ja auch wahrscheinlich Kosten senken. Also vielleicht können Sie da ja auch nochmal, weiß nicht, ob Sie da ein paar konkrete Zahlen nennen können, dürfen, was Sie da einsparen?
Ja, sagen wir mal, Sie können, man kann relativ leicht sagen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie, wenn Sie es schaffen, den Strom aus einer PV-Freiflächenanlage tatsächlich weitreichend direkt in den Verbrauch zu kriegen, dann haben Sie natürlich an der Stelle einfach einen riesen Vorteil, weil Sie die entsprechenden sonstigen Entgelte, die auf den Stromgestehungspreis draufkommen, eben nicht haben. Und allein das macht einfach einen riesen Effekt.
Und der zweite Nutzen, den Sie jetzt auch schon genannt hatten, war Nachhaltigkeit, ne? Also das eben auch, also im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, dass der Einsatz von KI Ihnen dort auch, ja, in Anführung salopp gesagt, was bringt.
Ja, auch, also wir wollen ja zum Beispiel auch eine Bewirtschaftung nach ökologischen Aspekten, nicht nur nach ökonomischen, die sind auch wichtig, aber auch nach ökologischen Aspekten vorantreiben. Und so ist uns zum Beispiel, so arbeiten wir an der Stelle an einem Piloten. Wenn Sie in der Wasserversorgung haben Sie normalerweise Entnahmerechte, also Wasserrechte. Die sind im Allgemeinen bezogen auf eine Jahresentnahmemenge und eine Tagesentnahmemenge. Das ist ein statischer Wert, aber der hat eventuell mit der Realität herzlich wenig zu tun. Wenn Sie Grundwasserneubildung erfahren, könnten Sie vielleicht mehr aus dieser Ressource rausnehmen. Wenn Sie die nicht haben, würden Sie vielleicht besser weniger entnehmen. Und wir wollen jetzt zum Beispiel mit diesen KI-Modellen wollen wir eine dynamische Bewirtschaftung der Rohwassersysteme vorantreiben, um auch dort nochmal eine andere Wertigkeit reinzukriegen. Wenn ich die Möglichkeit habe, viele Ressourcen heranzuziehen in einem Versorgungssystem, dann muss ich es eben auch wirklich ausnutzen können, indem ich wirklich die beste, zu dem Zeitpunkt beste Ressource, die mir die Mengen, die Qualität und den idealerweise optimalen Preis generiert, um zur Versorgung genutzt zu werden.
Okay, also Sie würden zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Pegelstände messen und dann wüssten Sie genau, wann aus welchem Gewässer ich weiß jetzt gerade zugegebenermaßen nicht, wie sie das Trinkwasser gewinnen. Ja, ob sie es aus Oberflächenwasser gewinnen oder aus Grund, aber dann könnten sie die Ressource eben anzapfen, wo gerade auch ausreichend da ist und erstmal abwarten, dass andere sich wieder erholen, in Anführungszeichen.
Ja, das ist genau richtig. Wir haben in diesem Piloten haben wir in einem Gewinnungsgebiet haben wir mehrere Pegel. Diese Pegel haben wir über ein eigenes LoRaWAN-Netz angeschlossen, haben damit Daten in Echtzeit. Die lassen wir in die Modelle reinfließen und schauen uns an, wie der Grundwasserstand sich entwickelt. Haben wir also an einem gewissen Pegel eine entsprechende Menge, dann wissen wir, wir können auch dort entnehmen. Wenn wir den unterschreiten, wissen wir, das sollten wir an dieser Stelle nicht mehr tun. Das heißt, wir sind da viel schneller und viel flexibler unterwegs, wollen das auch zeigen und belegen und wollen auch mit unserer Aufsichtsbehörde, in dem Fall der SGD Nord, die dieses Projekt auch begleitet, eng begleitet, auch dann in andere Bewirtschaftungswege gehen in Zukunft.
Würden Sie sagen, dass sich jetzt über die KI-Nutzung in vielen Jahren so das strategische und auch operative Denken bei den Stadtwerken Trier verändert hat? Also dass sie heute ja eben wirklich Projekte anders angeht oder eben direkt diese, dadurch, dass sie direkt vielleicht KI mitdenken, dass das wirklich ganz anders ist als noch vor 20 Jahren?
Würde ich sagen, absolut und definitiv. Weil das ist in unseren Strategien einfach verankert. Wir haben gerade im Juli letzten Jahres ein Wasserwerk in Betrieb genommen, haben dort eine Aufbereitungstechnik errichtet. Da ist auch ein Pumpwerk drin und der Brunnen ist direkt nebendran und wir haben einen Jahresverbrauch dort von 1,8 Millionen Kilowattstunden. Wir haben einen zugeordneten Hochbehälter, der hat 6000 Kubikmeter Inhalt. Den haben wir auch neu gebaut. Dazwischen ein Transportnetz. Wir haben in der Idee oder unseren Ideen folgend haben wir in direkter Nachbarschaft eine Liegenschaft erworben, auf der werden wir eine Freiflächenanlage, PV-Anlage errichten, die genau der Menge des Verbrauchs entspricht. Wir werden auf dem Gelände eine Batterie aufstellen, die 1 mWh Speichertiefe hat. Mit diesem Modell schaffen wir es dann mit der KI, die oben drüber steht und dem entsprechenden Pumpwerk, 70% der an diesem Standort erzeugten Energie, grünen Energie, direkt im Verbrauch unterzubringen. Und das zeigt einfach, das ist von der ersten Konzeptidee und Erweiterung dieses Wasserwerks hat das eine maßgebliche Rolle gespielt. Weil 1,8 Millionen Kilowattstunden, die kosten eine Menge an Geld. Und jetzt sind wir wieder bei Ihrer Frage von eben. Wenn ich mir vorstelle, ich kann dort in einer PV-Freiflächenanlage, sagen wir mal, die Kilowattstunde für 5 Cent generieren und ich zahle dagegen 15 Cent als Bezugspreis, ja, dann ist die Rechnung relativ einfach bei 1,8 Millionen Kilowattstunden, wie die Einsparung dann sein wird.
Okay, das heißt, es ist auf jeden Fall wirklich die Kombination, also einmal aus der Eigenerzeugung von erneuerbarer Energie auf der einen Seite und dann eben aber die intelligente Steuerung über ein KI-System, damit diese erzeugte Energie eben auch optimal genutzt werden kann. Und das in Kombination ergibt dann wirklich den Best Case sozusagen.
Genau, und das wäre jetzt bezogen auf einen Standort. Und wenn Sie sich jetzt diese Erläuterung zu dem Hochbehälter, zu diesem Speicher, wenn wir die jetzt mal übertragen, ich habe eben gesagt, wir haben in der Westeifel etwa 140 Hochbehälter. Die sind sicherlich nicht alle nutzbar, weil die sind ja auch in der Peripherie dann vielleicht ein bisschen zu klein. Aber da sind doch sehr viele Behälter, die man in ähnlicher Form nutzen kann. Heißt, wenn ich also jetzt PV-Leistung im System habe die mir gehört. Und die will ich in diesem System, in diesem Bilanzkreis Wasser unterbringen. Dann muss ich in den nächsten Tag schauen und muss sehen, wenn jetzt beispielsweise die Sonne scheint am nächsten Tag, dann weiß ich, dass ich eigene grüne Energie erzeugen werde. Dann müssen meine Behälter die Möglichkeit haben, also so einen Füllstand haben, dass ich auch in diese Behälter reinfördern kann. Also die Batterien müssen fast leer sein.
Ja, okay. Mhm.
Im anderen Fall, wenn ich aber jetzt keine Energie aus Erneuerbaren zur Verfügung habe, muss ich den umgekehrten Weg gehen. Dann muss ich idealerweise die Hochbehälter gefüllt haben, dass ich keine Verbraucher ansteuern muss, sondern im Optimalfall noch Energie aus dem System heraus zurückgewinnen kann. Denn wir haben in der Eifel mehrere Turbinen dort angedacht. Eine wird demnächst zum Einsatz kommen. Da werden wir in Summe 500.000 Kilowattstunden im Trinkwassersystem pro Jahr erzeugen. Heißt, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt diese Turbine betreibe, kann ich mit der Wasserversorgung auch Energie erzeugen, wenn keine grüne Energie vorhanden ist. Und vielleicht, um das zu vervollständigen, ist unser Ansatz auch der, dass wir im Trinkwasser auch Flexibilitäten generieren können. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, eine normale Verfahrenstechnik in der Wasseraufbereitung, eine Flockenfiltration, sollte im Idealfall gleichmäßig über 24 Stunden betrieben werden. Wir haben aber in unserem großen Wasserwerk eine Ultrafiltrationsanlage, die flexibel zwischen 150 bis 1500 Kubikmeter pro Stunde aufbereiten kann. Heißt, wenn ich jetzt diese Flexibilität nutze und erhöhe die Leistung oder verringere die Leistung, habe ich einen flexiblen Ansatz, mit dem ich auch noch den Strombedarf im Bilanzkreis oder auch darüber hinaus beeinflussen kann.
Also Sie holen ja eben durch Ihre Erfahrung, die Sie jetzt auch gemacht haben über die vielen Jahre, das hört man jetzt auch raus, wissen Sie schon relativ genau, an welchen Schrauben Sie wo drehen müssen oder wo es eben wirklich Sinn macht, ne? Oder kommen dann vielleicht auch immer noch mehr auf Ideen, wo man mit Hilfe von KI noch zu besseren Ergebnissen irgendwie kommen kann. Was würden Sie denn, weil ich muss jetzt tatsächlich leider schon ein bisschen auf die Uhr gucken, aber was...
Ja, vielleicht ist da tatsächlich der wichtige Hinweis nochmal, Sie haben eben nach den Mitarbeitern gefragt und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich da nochmal ergänzen muss. Da kommt heute so viel an Ideen von den Mitarbeitern. Was können wir noch tun? Ich glaube, das ist eigentlich fast unbezahlbar, weil das Know-how der Mitarbeiter da an der Stelle nutzbar zu machen, ist extrem wichtig in einem solchen Prozess.
Das heißt, Sie haben es wirklich geschafft, dass das im gesamten Unternehmen verankert ist, eben nicht nur in der Führungsebene, sondern auch in der Mitarbeiterschaft, und dass die alle so begeistert sind, dass sie sich jetzt selber schon einbringen. Das ist ja wirklich das, was man sich eigentlich wünscht, ne? Super. Was würden Sie denn, vielleicht meine Abschlussfrage, was würden Sie denn Kollegen und Kolleginnen empfehlen, die da noch so ein bisschen, also die irgendwie sagen, ich würde ja auch gerne, aber ich weiß nicht so richtig, also die Risiken sind doch so groß. Was wären so die So ein Tipp, wie mal wieder der Einstieg gelingen kann?
Ich glaube, dass unser Ansatz nicht ganz verkehrt ist, im Kleinen zu beginnen, sich dem Thema anzunähern mit einem skalierungsfähigen Piloten, diese Ängste bei den Mitarbeitern dann auch zu nehmen, um dann schnell zu wachsen. Und ich glaube, die Lernkurve geht ja immer schneller. Wir haben jetzt viele, ich kriege ja im Kollegenkreis mit, wir haben ja doch viele, die sich auch mit den Themen beschäftigen. Und diese Dinge werden ja jetzt auch entwickelt an verschiedenen Stellen, und die werden sich auch natürlich dann auch schneller ausbreiten, weil die Lernkurve bei dem einen oder anderen ja schon gefahren ist. Und ich glaube, man sollte nicht so viel Angst haben, sondern sich einfach den Themen stellen. Wir müssen an der Stelle moderner werden, und das funktioniert auch.
Danke. Herr Welsch, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.